Innen, außen. Willkommen zum Podcast von Yoga Me Home, deinem Yoga-Studio für zu Hause. Mein Name ist Philipp Strom und ich spreche hier mit meinen Gästen über Yoga und das liebe Leben. Willkommen bei Innen und Außen. Heute sprechen wir über einen Bereich des Yoga, in dem sicherlich viele von uns noch Lücken haben, selbst wenn wir schon lange Yoga machen. Denn wir sprechen heute über die Geschichte des Yoga. Und dazu habe ich mir jemanden eingeladen, die es wissen muss. Liebe Laura, willkommen bei Innen und Außen.
Hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung.
Laura, jetzt muss ich mir kurz auf meinen Zettel schauen, weil du bist zu viel. Du bist zum ersten Mal Religionswissenschaftlerin und Indologin. Du hast ein PhD in Yoga Studies, bist quasi Frau Dr. Yoga. Kann man, glaube ich, so mit dem Augenzwinkern so sagen, ne? Du bist freie Forscherin im Bereich Yoga mit Anbindung an die Universität Hamburg. Du schreibst Artikel für diverse Medien, du sprichst auf Fachkonferenzen und außerdem bist du natürlich Nona, Yogalehrerin und betreibst dein eigenes Studio in München, das Svaira Yoga. Svaira, habe ich nachgeschlagen, bedeutet so viel wie innere Freiheit, stimmt es?
Ja, es heißt aber auch etwas aus eigenem Antrieb machen. Und gleichzeitig, das fand ich ganz schön, Sanskrit-Worte haben ja oft so diverse Bedeutungen, sich langsam und vorsichtig bewegend.
Okay, sehr schön.
Fand ich, genau, kommt von Zwar. Zwar kennen ja viele. Zwar selbst, genau.
Das selbst. Außerdem gibst du Online-Kurse und Fortbildungen. Das tust du zum einen allein, aber auch mit bekannten Namen wie Stefanie Schönberger und Dr. Philipp Maas startet die nächste Ausbildung. Also wer auch immer heute Lust hat, tiefer in Yoga, Philosophie und Geschichte einzusteigen, ihr findet in den Shownotes alle Wege zu Laura. Sehr empfehlenswert, wer Lust hat, da in die Tiefe zu gehen, einen Kurs mitzumachen. Liebe Laura, wir wollen heute insgesamt mal so ein bisschen einen Überblick über die Geschichte des Yoga geben. Für alle, die da vielleicht noch Lücken haben, inklusive mir manchmal. Dann wollen wir am Ende etwas tiefer ins 20. Jahrhundert eintauchen und uns da auch mal die Rolle der Frauen im Yoga anschauen und aber auch noch mal ein bisschen Licht so auf die Lehrer werfen, die wohl einen sehr großen Einfluss für uns heute haben und hatten. Und am Ende, verrückt, wollen wir vielleicht sogar mal einen Ausblick in die Zukunft wagen. Wo geht's hin?
Gerne.
Bisschen rumspekulieren dürfen wir immer. Aber vorher würde ich dich gerne mal fragen, Laura, du bist Yoga-Forscherin. Was bedeutet das? Wie darf ich mir das vorstellen? Wie läuft Yoga-Forschung ab? Wer bezahlt es? Wer sind da so die Akteure? Und was macht man als Yoga-Forscher?
Ja, eine gute Frage. Yoga-Forschung ist tatsächlich noch nicht so alt. Und wenn wir von Yoga-Forschung sprechen, sprechen wir jetzt natürlich von akademischer Yoga-Forschung. Das heißt, Yoga so als Wissenschaft, als Lebenswissenschaft, Yoga Vidya sozusagen, ist natürlich was anderes und sehr alt und ist ja auch eine Art, sagen wir mal, Erfahrungswissenschaft per se. Aber wenn wir jetzt von der Yoga-Forschung sprechen, die ich mache, dann sprechen wir natürlich von einer, die an einer westlichen Universität Bestand haben kann und nach den Kriterien funktioniert. Und die gibt es schon seit 40, 50 Jahren, aber richtig losgegangen ist es Anfang des 21. Jahrhunderts. Und das ist einfach ein interdisziplinärer Zusammenschluss von ForscherInnen, die sowohl die alten Yoga-Texte sich jetzt wirklich genauer anschauen, und zwar auch viele von denen, die bisher noch nicht in unserem Bewusstsein waren, weil sie einfach noch nicht übersetzt waren, sondern irgendwo in Indien in irgendeiner, als Manuskript in irgendeiner Bibliothek lagen. Da ist sehr viel passiert in den letzten 20, 30 Jahren, vor allem in den letzten 10 Jahren. Und dann ReligionswissenschaftlerInnen wie ich, die sich anschauen, wie hat sich Yoga sozusagen als Weltanschauung verbreitet, verändert im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende sogar. Natürlich GeschichtswissenschaftlerInnen. Also da ist es einfach so ein interdisziplinärer Zusammenschluss von Kulturwissenschaften. Genau, und da passiert einfach, wir verstehen einfach wahnsinnig viel darüber, wie sich Yoga entwickelt hat durch diese Forschungsvielfalt, die sich jetzt ergeben hat. Und die hat sich auch ergeben natürlich dadurch, dass Yoga ein so großes populäres Phänomen ist, wie du ja weißt, ich weiß. Und dadurch entsteht dann wie so eine Bewegung, die sich auch, wenn es gut läuft, in die Wissenschaft rein überträgt. Und dann gibt es, wie du gefragt hast, auch plötzlich auch Geld für solche wissenschaftlichen Projekte. So war das im alten Indien tatsächlich auch schon. Also gewisse Weltanschauungen konnten deswegen blühen, weil es einen Herrscher gab, der sie finanziert hat, der die Texte sozusagen hat wieder weiter übertragen lassen. Dafür braucht man Mittel, Menschen, um die abschreiben zu lassen und so, die für ihn relevant waren. So ähnlich ist es dann heute auch gewesen. Yoga wird immer relevanter und genau, so wurde einfach Geld reingesteckt, zum Beispiel in sehr, sehr große Projekte wie das Hatha Yoga Project von 2015 bis 2020 wurden. Ich glaube, 10 Hatha-Yoga-Texte übersetzt, die bisher noch kein Augenmerk, die wir bisher noch nicht kannten. Und so wissen wir plötzlich sehr viel über die Entwicklungsgeschichte von Yoga.
Und da steht dann auch gravierend Neues drin. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass wir auch das, was wir über Yoga glauben zu wissen, immer mal wieder überschreiben müssen.
Auf jeden Fall, genau. Und das kommt auch daher, dass wir haben alle, also ich habe meine erste Ausbildung 2006 gemacht, vor fast 20 Jahren und damals waren wir noch sehr geprägt von so einer indischen Geschichtsauffassung und die hat auch was sehr, sehr Schönes, weil die eher wie so Geschichten erzählt, auch mythologische Geschichten erzählt. Genau, und es nicht so wichtig ist, was kam vor was oder nach was, sondern genau, da entsteht so ein Bewusstsein für Weisheit und fortdauernde Weisheit zum Beispiel. Genau, aber es ist, glaube ich, für unsere westlich geschulten Geister extrem wichtig, dass wir auch Überblick haben und nicht nur eben so einen weitläufigen, ach, alles ist eigentlich eins und puh, ist doch eigentlich egal, sondern genau, weil auf anderen Ebenen haben wir ja doch dann den Durchblick.
Wie ist denn die Zusammenarbeit mit indischen Instituten? Findet die statt oder sind es ein bisschen getrennte Welten vielleicht auch in der Herangehensweise oder matcht sich der Westen und Indien heutzutage sehr gut?
Ja, es sind doch immer noch getrennte Herangehensweisen und ja, man muss sagen, es ist eine bisher recht westliche Forschung. Im Hatha Yoga Project war ein indischer Forscher dabei und integriert. Natürlich gibt es viel Zusammenarbeit, jetzt wenn es philologische, also Textarbeit ist mit Bibliotheken in Indien, zwei bekannte Forscher, ein Forscher-Ehepaar, befreundetes Jason Bird und Jacqueline Hargreaves, die vielleicht viele kennen mittlerweile. Die sind in Kontakt mit der Maharani von Mysore, um mit ihr Manuskript zu bearbeiten, das sie von einem bestimmten Text zum Beispiel hat, von einem späten Hatha-Yoga-Text, der Krishnamacharya sehr geprägt hat und so. Also da ist viel Zusammenarbeit mit Indien, aber tatsächlich die indische Forschungslandschaft jetzt über Yoga-Geschichte, das ist einfach was in Indien sind Jahreszahlen nicht so wichtig. Das wissen wir ja irgendwie alle aus unseren Ausbildungen, dass man so, oh ja, 500 vor bis 500 nach, na ja, 1000 Jahre ist irgendwie nichts. Für uns ist das natürlich schon was. Das sind total unterschiedliche Hintergründe, ob jetzt 500 vor oder 500 nach in dieser Zeit gewesen. Genau. Also insofern ist da, glaube ich, in Indien das Interesse an so einer diffizilen historischen Forschung oft noch nicht so da. Beziehungsweise will man das in Indien vielleicht auch ein bisschen anders darstellen, manchmal. Je nachdem, wer spricht. Und so wird die Forschung, die wir machen, vielleicht sogar auch unterbunden. Kann auch passieren.
Was ist gerade so eine aktuelle Frage, mit der du dich beschäftigt hast in letzter Zeit in der Yoga-Forschung?
Also ich habe mich in meiner Forschung tatsächlich sehr mit Phänomene aus dem 21. Jahrhundert beschäftigt. Das heißt, es geht jetzt so ein bisschen anders hin als über das, was wir gerade gesprochen haben. Aber sagen wir mal, die Kolleginnen, mit denen ich auch eng zusammenarbeite oder in engem Austausch stehe, die jetzt gerade sehr aktuell forschen, ist sehr viel Forschung gerade über das 16., 17., 18. Jahrhundert in Indien, wie sich der Hatha-Yoga da zum Beispiel verändert hat und wie er sich mit anderen Übungssystemen vermischt hat. Diese Frage kam so 2010 auf oder schon früher natürlich, als Mark Singleton sein sehr umstrittenes Buch Yoga Body veröffentlicht hat und da postuliert hat, dass der Yoga auch von der Gymnastikbewegung beeinflusst war und zwar von der westlichen. Und mittlerweile wissen wir, dass er zum Beispiel auch von der indischen Gymnastikbewegung beeinflusst war. Vyayama genannt. Und das ist so sowas, was gerade die Forschung sehr umtreibt. Also wie hat sich in Indien selbst der Hatha-Yoga schon von anderen Bewegungssystemen beeinflussen lassen, Übungen aufgenommen etc. Das ist eine gerade sehr aktuelle Forschung, die passiert.
Kann man denn überhaupt so von dem Yoga sprechen? Weil wir ja im Yoga, da gibt es ja wahnsinnig viele Strömungen über die Jahrhunderte, ja Jahrtausende, muss man in dem Fall ja wirklich sagen, die sehr viele Einflüsse hatten, viele unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Also es ist ja nicht so wie bei der Kirche, wo der Papst sagt, so, das ist richtig und das ist falsch und das steht in dem Buch und was anderes gehört da nicht rein. Das haben wir beim Yoga nicht, sondern das ist ja ein wahnsinnig vielfältiges Feld. Würdest du sagen, man kann überhaupt von dem Yoga sprechen, oder?
Nein, kann man nicht. Also auf Sanskrit würde man sagen, es ist nicht ein Yoga, sondern viele Yoga. Also es ist wirklich eine Vielfalt und das versuche ich auch immer herauszukehren in meinen Kursen und in Interviews, die ich gebe, dass wir diesen dogmatischen Blick auf den einen Yoga, der leider dann ja auch geschärft wurde von verschiedenen indischen Gurus des 20. Jahrhunderts, die gesagt haben, so üben und nicht anders und das ist Yoga und das nicht. Das hat uns alle so ein bisschen eng gemacht oder nicht alle. Kann ich ja nicht sagen. Aber mich zum Beispiel auch, als ich Shivananda Yoga gelernt habe, also mich so ein bisschen eng gemacht in meinem Blick auf, was Yoga ist. Und wenn man sich die Yoga-Geschichte anschaut, muss man wirklich sagen, verschiedenste Yoga-Verständnisse, auch wirklich Entwicklung drin gewesen und dann ganz stark im 20. Jahrhundert nochmal eine Entwicklung drin gewesen. Also nein, es gibt verschiedene Yoga und man kann natürlich rote Linien finden. Und das versuche ich auch immer und versuche ich auch immer zu vermitteln. Ja, trotzdem ist die Frage so, was ist Yoga? Also die heute zu beantworten und was muss drin sein und was nicht. Ah, dann bin ich auch immer noch sehr vorsichtig. Also die ist einfach sehr schwierig und sehr komplex. Aber wir können da kurz hingehen später, wenn dich das interessiert.
Ja, nee, ich habe es nur einfach immer festgestellt, wenn mich jemand fragt, also so im Freundeskreis, die mit Yoga nichts zu tun haben, sie fragen, Philipp, was ist ein Yoga? Dann muss ich kurz Pause machen, weil so, dann gebe ich eine Definition davon und schon im nächsten Moment denke ich, ja, okay, aber es ist ja auch nur halb, und dann muss ja noch dazu genannt werden. Und ich, genau, ich deswegen frag dich, weil ich finde es sehr, sehr schwierig zu definieren, was Yoga ist. Lass uns doch mal vielleicht für die Zuhörerinnen zu Hause, die noch wenig Überblick über die Geschichte des Yoga haben, mal so ein kurz 4.000, 5.000 Jahre in 5 Minuten, könntest du das mal kurz zusammenfassen, so einen kleinen Überblick geben?
5 Minuten, wie viel Uhr ist es? Ich
Circa fünf
nehme das als
Minuten.
Challenge. Das ist schon mal der Punkt. Also dieses Yoga ist 5000 Jahre alt. Das ist aus der aktuellen wissenschaftlichen Sicht so nicht haltbar. Warum sagen wir das? Wegen der Industrialkultur. Das sagt vielleicht einigen was. Das ist eine Kultur, die auf, und das hier kommt schon ein großer Zeitraum, 2800 bis 1800 vor Christus angesetzt wird. Und da gibt es so eine schöne Figur, die wird als frühe Shiva-Darstellung dargestellt. Also dieser große Yogi-Gott. Dieses Siegel, das es da gibt aus der Kultur, und da wird eben der Shiva rein interpretiert. Um es ganz kurz zu machen, die Forschung ist einfach zum Punkt gekommen, dass man das so nicht sagen kann, dass das jetzt ein früher Shiva ist und deswegen nicht so richtig weiß, ob in dieser Kultur Meditation, also da wird es um eine Meditationshaltung gehen, eine sitzende, fokussierte Haltung, die da dargestellt wird, ob das wirklich so eine Meditationshaltung ist. Der große Punkt ist dann, dass wir nach dieser Kultur, in der frühen vedischen Kultur, die ja vielen von uns auch was sagt, also der Veda, der uns was sagt, der Rigveda, dieser ganz frühe alte Veda, da finden wir keine Spuren mehr von einer yogischen Versenkungskultur. Und dann sind sozusagen so 1000, 1500 Jahre Lücke. Und diese Lücke ist sozusagen ein großer Grund dafür zu sagen, puh, ob man wirklich sagen kann, dass Yoga 5000 Jahre ist, wenn wir diese Siegel haben. Das ist nicht nur eins, das sind mehrere. Und dann ist diese Riesenlücke und dann finden wir plötzlich wieder, und das ist tatsächlich erst so, 300 vor Christus, 500, 300 vor Christus in der Katha Upanishad, also in einer Upanishade, in so einer eher mittelvedischen Tradition, finden wir erst wieder so eine wirkliche, diesmal schriftliche Definition eines yogischen Zustandes, wie wir das jetzt heute sagen würden. Also Rückzug der Sinne, Vertiefung des Geistes, Konzentration, diese Worte kommen dort vor. Und ja, Das ist sozusagen jetzt dann der Punkt, wo die Forschung heute sagt, okay, so 300 vor Christus, Katha Upanishad, sechstes Kapitel, da können wir sagen, erste Yoga-Definition. Dann kommt der Tantra, das ist so 500 bis dieses Shaiva-Zeitalter, das definiert wurde vom Indologen Alexis Sanderson, 500, ich glaube, bis 1300 nach Christus. Der Tantra, wo es Yogaspuren gibt oder man es etwas gibt, was man Yoga nennen kann, sehr körperorientiert diesmal und dann aber wirklich die Wurzeln dessen, was wir heute machen, der Hatha-Yoga, der so 1100, also 1100 nach Christus so richtig auftaucht und dann das ganze zweite Jahrtausend prägt. Und der Hatha-Yoga, der sich weiterentwickelt. Schon die Hatha Pradipika, die ja vielen von euch vielleicht ein Begriff ist aus der Ausbildung, wenn ihr eine gemacht habt, 15. Jahrhundert ist ein Text, wo der Hatha-Yoga schon ein Begriff war, sich schon ausgeprägt hatte, aber noch relativ viele Widersprüche drin sind. Und erst nach dem 15. Jahrhundert wird der Hatha-Yoga in eine Form gebracht, die für uns und auch die Lehrer, die für uns wichtig sind, wie Krishnamacharya oder Shivananda, da kommt ein Hatha-Yoga auf, der für diese Gurus relevant war und den sie sozusagen in die Moderne überführt haben.
Hat der
Ja.
auch.
5 Minuten.
Hast du, waren 5 Minuten? Ist sauber.
Also, ja.
hat, da war, also mal A ist mir aufgefallen, da war irgendwo eine Lücke so zwischen Katha Upanishad und dann 500 Aufkommen nach
Und
Christus, dem Tantra, oder? Habe ich
Tantra.
die
Da ist
verschlafen?
das Patanjali Yoga Shastra reinzubringen, natürlich. Und den Buddhismus habe ich auch vergessen. Also 500, okay, also die Minute brauche ich noch. 500 vor Christus, so die Zeit Buddhas. Und Buddha ist tatsächlich wohl die Landmarke in der Yoga-Geschichte, die so einen Turn reinbringt. Also, oh, da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen, aber die vedische Kultur war eigentlich eine Opferkultur. Da ging es nicht um sozusagen meditative Praktiken anwenden, um aus dem Kreislauf der Wiedergeburten auszusteigen, um erlöst zu werden. Das ist ja etwas, was in Yoga-Texten dann vorkommt, in wichtigen Yoga-Texten, die uns prägen, wie den Upanishaden oder der Bhagavad Gita oder eben dem Yoga Sutra. Und irgendwann hat sich diese Kultur, diese vedische Kultur, weiterentwickelt. Und die große These, die auch vor allem in Indien selbst umstritten ist, weil sie manchen nicht so in den Kram passt, ist, dass der Buddhismus Einfluss hatte auf die vedische Kultur. Das sind zwei unterschiedliche kulturelle, sagen wir mal, Bewegungen gewesen. Der Buddhismus als Randbewegung zum vedischen Mainstream, sagt man so. Und in der Zeit nach Buddha erstarkt sozusagen diese Randbewegung, auch dadurch, dass sie von Herrschern, von einem Herrscher besonders gefördert wurde. Und ja, so verändert sich die vedische Kultur dann und integriert diese Inhalte in ihr eigenes Weltbild. Und das sehen wir zum Beispiel in der Katha Upanishad. Deswegen taucht hier plötzlich Yoga als diese Versenkungsdisziplin auf. Während Yoga früher im Veda eher nur so ein Anbinden war, Pferd an Wagen, also eher so was ganz Allgemeines, Anbindendes. Und genau, da sehen wir diesen Einfluss dieser Shramana-Religionen, also des Buddhismus, des Jainismus, dieser Randreligionen. Und daraus entsteht dann langsam der wichtigste Yoga-Text, den wir haben, um nicht zu monologisieren. Philipp, welcher wäre das?
Ich glaube, das war der Patanjali und sein Buch. Ne?
Richtig.
Du,
Genau.
aber kann
Und
man
das
dann.
notiert man heute, um das ganz kurz noch fertig zu bringen,
Ja?
diese Timeline und um deine Lücke zu füllen. Dieses Yoga Sutra datiert man heute, also Patanjalis Text, so auf das 4., 5. Jahrhundert nach Christus. Das heißt, das ist
Ah,
die
doch so
Zeit
spät.
so spät tatsächlich, ja. Und das ist natürlich trotzdem, alle Texte, die wir haben, basieren auf etwas, was schon viel früher da war oder früher da war und dann in einem Text erst sozusagen systematisiert wurde und zu Papier gebracht wurde.
Also die ganz vielen 1000 Jahre nicht wirklich belegbar. Das heißt, es beginnt eigentlich verrückterweise ein bisschen mit Buddha und seinem Einfluss und der bringt rein dieses Versenkungselement, wird in der Katha Upanishade aufgenommen, entwickelt sich weiter in die vedischen Traditionen und dann in das, was wir heute Yoga kennen, rein mit Patanjalis Upanishaden. 500 nach Christus kam.
Angelis Yoga Sutra.
Entschuldigung, natürlich, Patanjalis Yoga Sutra entwickelt sich dann weiter ab dem 5. Jahrhundert Richtung Tantra, wo der Körper wieder mehr in den Vordergrund rückt.
Ja, obwohl tantrische Traditionen wohl einen anderen Ursprung haben als diese Tradition Patanjalis. Es gibt einfach verschiedene Traditionsstränge,
Ja. die sich dann
in
immer
der
wieder mischen und überlappen und
Genau,
zu einem
genau.
Kauderwelsch der inneren Arbeit oder wie darf man es im Allgemeinen nennen werden, ne?
Ja, aber das ist sehr wichtig zu verstehen, dass es eben wirklich auch Beeinflussung
Ja,
gab.
ja.
Also, ja, genau. Aber die Patanjali-Tradition und die Tantrische-Tradition, die sind sehr lange getrennt, bis es im Hatha-Yoga dann irgendwann sehr spät zusammenfließt. Aber das geht jetzt hier vielleicht zu weit.
Okay.
Weil ja, es gibt verschiedene Traditionen, Traditionsstränge, die sich mit Yoga beschäftigen. Was ist Yoga eigentlich? Und es wird immer mehr zu etwas Innerlichem, zu einer inneren Reise sozusagen. Was es dann genau ist, ob es Meditation ist, ob es Körperarbeit ist, ob es wie im Tantra Visualisierungen sind zum Beispiel oder ob es auch Chanten ist, also Sanskrit-Rezitation oder sowas. Also das unterscheidet sich dann von, ja, von Strömung zu Strömung.
Okay. Und das heißt, wir haben dann also, sagtest du, um an das heute ein bisschen anzuknüpfen, die Lehrer, die uns ja stark beeinflusst haben, die finden ihren Ursprung dann in dem, was sie dann wieder an uns weitergegeben haben, ihren Ursprung im 15., 16. Jahrhundert, so in dem Dreh rum. Habe ich das richtig verstanden?
Hatha-Yoga, genau.
Genau.
Der Hatha-Yoga ist älter. Er systematisiert sich erst so im 13. Jahrhundert. Da finden wir zum Beispiel die ersten Atempraktiken, die wir auch heute noch teilweise praktizieren. Wechselatmung zum Beispiel ist schon wirklich richtig alt. Ujjayi-Atmung ist ja in der Hatha Pradipika beschrieben, wenn auch etwas anders, als es heute geübt wird. Und dann gibt es so ein, wirklich wie so einen kleinen Break in der Hatha-Yoga-Tradition. Und das ist so. Ja, so 17. Jahrhundert, 17. bis 18. Jahrhundert. Und das ist wohl so ein bisschen die Basis oder darauf kann man, bis dahin kann man so ein bisschen zurückgehen, weil unsere Gurus hatten ja selber wieder Lehrer und die hatten auch wieder jemanden. Und dann kommt man so ungefähr ins 17., 18. Jahrhundert und kann sehen, okay, da hat sich die Hatha-Tradition ganz schön verändert. Und darauf aufbauend, ja, ist die Entwicklung des 20. Jahrhunderts. Warum? Weil in dieser Zeit plötzlich Asanas richtig viele werden. Das ist keine moderne Entwicklung, sondern schon eine, die in Indien selbst passiert ist, eben ungefähr um diese Zeit rum, 17. bis 18. Jahrhundert. Warum genau? Weiß man nicht so, kann aber eben auch durch Einfluss anderer Traditionen passiert sein.
Super, Dankeschön. Dann lass uns doch mal einen kleinen Sprung jetzt aus dem 17. circa ins 20. Jahrhundert machen, weil ich sehe schon, an jedem einzelnen dieser Punkte hätte ich noch 10 weitere Fragen, aber wir wollen ja mal einen groben Überblick geben. Jetzt kommen wir im 20. Jahrhundert ein und da mischen sich wiederum, da wird Yoga noch mal stärker körperlich, glaube ich, das darf man so sagen, oder?
Ja.
Also diese Asana-Praxis als ja quasi Hauptelement im Yoga hat ihren Ursprung am Anfang des 20. Jahrhunderts, darf man das so sagen? Du würdest
Nein,
sagen wieder, ja, es
also es ist
entwickelt
tatsächlich
sich.
so.
Du würdest wieder sagen, ja, es entwickelt sich und hat Ursprung früher. Aber
Nee, also man kann wirklich, wirklich sagen, zum Beispiel, also einfach ein ganz klares Beispiel. Es gibt mehrere Beispiele, aber eines ist dieser Text Hatha Vyasa Padati, der eben gerade so in den letzten Jahren dann übersetzt wurde von diesem Hatha Yoga Project, das ich erwähnt hatte. Und ein Text aus dem 18. Jahrhundert. Und dort finden wir, ich glaube, 112 Asanas. Und die sind dynamischer Natur und die sind hochkomplex teilweise. Die sind super anstrengend und der Text erwähnt keine höheren Ziele dieser Praxis, sondern Fitness. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir jetzt sagen würden, so, oh, total modern und hat vielleicht der Westen in den Yoga gebracht, kann man so tatsächlich nicht mehr sagen. Und das ist zum Beispiel toll an der Forschung, dass man sieht, okay, krass, das, was man sich vielleicht so denkt, da sieht man plötzlich, nee, da gibt es einen Beweis in diesem Jahrhundert schon dafür, dass sich der Hatha-Yoga in eine sehr, sehr körperliche und sehr fitnessorientierte Richtung entwickelt hat. Und auf der aufbauend, also diese Hatha-Vyasa-Padati, entstand wohl in Südindien. Und es gab ein Manuskript davon eben auch im Mysore Palace. Das heißt, Krishnamacharya war auf jeden Fall vom Folgetext dieser Hatha-Vyasa-Padati, die Shri Tattva-Nitti, inspiriert. Das sagt er selbst. Das ist eine seiner Quellen und die wurde wirklich am Mysore Palace auch geschrieben, dieser Text und 19. Jahrhundert und das sind die Quellen und die Ursprünge Krishnamacharyas. Das heißt also, diese Hatha, diese Übungsvielfalt ist schon früher entstanden. Der große Unterschied ist vielleicht, dass sich Ziele ändern im 20. Jahrhundert und ein gewisser Überbau, der doch auch häufig noch bestand. Das heißt, die Asanas sind Teil eines größeren Systems, wie es ja eigentlich in der Hatha-Tradition immer der Fall war, bis es dann Texte gibt, wo das ein bisschen rausfällt. Das verändert sich dann im 20. Jahrhundert auch durch den Einfluss des Westens, dass es eben vielleicht nur noch auf den Körper reduziert wurde und alle weiteren Anteile vielleicht nicht mehr so wichtig
Ja.
sind.
Lass uns doch da gerade mal an dieser Stelle vielleicht noch ein bisschen anhalten und da reinschauen. Denn auch im Westen war ja Anfang des 20. Jahrhunderts so diese Thema Gymnastik, Körperertüchtigung und so weiter ein großes. Also, und dann mixten sich diese beiden und haben sich gegenseitig bestärkt, kann man wahrscheinlich dann so sagen, oder?
Ja, haben gegenseitig ausgebildet. Also es gibt da eine eher männliche Tradition und eine eher weibliche Tradition in der Körperkulturbewegung, ganz einfach, weil Männer und Frauen sich früher irgendwie anders bewegt haben und anders bewegen sollten von der allgemeinen Auffassung her. Und die männliche Tradition hat tatsächlich schon in Indien den Yoga beeinflusst, auch in Mysore zum Beispiel, hat auch Krishnamacharya direkt beeinflusst, das wissen wir mittlerweile. Und die weibliche wird dann wichtig, wenn der Yoga wirklich schon modernisiert, also schon viele Einflüsse aufgenommen habend und in so Systeme gepackt von Gurus, also von Shivananda, Sri Yogendra, der nicht mehr so bekannt ist hier bei uns, und Krishnamacharya und anderen, wird dieser Hatha-Yoga schon beeinflusst durch westliche Körperkultur in den Westen gebracht. Und dort ist die Szene vor Ort nochmal sehr einflussreich. Also man muss sich
In welcher
vorstellen,
Form? Wie darf ich mir das vorstellen damals im 20. Jahrhundert? Ich meine, gab es da Gymnastikstudios? Ist man da anstatt zum Yoga ins Gymnastikstudio gegangen? Oder wie lief das da?
ja, so kann man sich das wohl vorstellen. Ich habe mir da für meine Dissertation einiges durchgelesen. Da gibt es viel Forschung dazu. Und ich weiß nicht mehr genau, wo das so bildhaft beschrieben war. Aber in einem Buch stand wirklich, boah, in Berlin gab es an jeder Ecke so ein Gymnastikstudio und von Frauen geführt, sehr häufig. Das war so ein bisschen die Linie, aus der Pilates dann auch rauskam und in den 20er Jahren sich so sehr profiliert hat. Aber schon vor Pilates war wahnsinnig viel los in dieser Szene. Viele Frauen haben da mitgewirkt, auch schon von früh an mitgewirkt und haben ja, einfach Systeme auch begründet. Oft auch der ganzheitlichen Bewegung. Und das ist so ein bisschen ein Unterschied zu, ja, ich hasse eigentlich, das so große Behauptungen zu machen, aber es ist schon ein bisschen ein Unterschied zu der männlichen Körperkultur. Es ist schon auch viel um eben Kraft und manchmal auch Kriegstüchtigkeit gegen was auch immer. Also diese Turnerbewegung ist wirklich nochmal ein bisschen anders als das, was sich dann für Frauen entwickelt hat. Und da ging es wirklich auch sehr viel um eine holistische Körperarbeit. Das heißt, Körper, Geist und Seele vereinen zum Beispiel ist etwas, was wir in diesen Büchern aus der Zeit 1910, 1920 richtig oft lesen. Und das kommt nicht aus dem Yoga rein, sondern aus dieser Tradition selbst. Die war stark von griechischer Philosophie inspiriert und hatte auch wie so einen philosophischen Überbau, halt nur ein bisschen, also ziemlich anderen als die indische Kultur, aber was man sagen kann, ganzheitlich.
Und das war ja dann natürlich ein Perfect Match, ne? Also, dass sich dann die zweiten dann gefunden haben und zu dem weiterentwickelt wurden, was wir heute unter Yoga verstehen. Also für uns ist ja heute vollkommen klar, dass Yoga beide Elemente hat, Körper und Geist. Wenngleich vielleicht der Körper auch ein bisschen bei uns jetzt wieder in den Vordergrund gerutscht, aber es ist auch müßig, diese Diskussion. Aber dennoch auf jeden Fall ist Yoga was anderes, wie ins Fitnesscenter gehen und Gewichte durch die Gegend tragen, ne? Also ganz
Richtig,
ohne
das ist
Frage.
eigentlich, ja,
Ja. Nee,
das ist
bitte.
eigentlich das, was ich wahnsinnig schön finde an der, ich weiß nicht, wir haben immer das Gefühl, es gab mal eine reine Tradition und die hat sich dann irgendwie so ein bisschen verwässert oder verunreinigt vielleicht, um beim Reinheitstopos zu bleiben. Aber die gab es eigentlich noch nie, wie wir ja schon gesehen hatten, sondern es gab schon auch in Indien gegenseitig Beeinflussungen sehr früh und auch spät hat er Tradition, wie ich gerade beschrieben habe. Und eben dieser Einfluss dann besonders auch der weiblichen Körperkultur auf Yoga, finde ich, hat Yoga wirklich zu einem System gemacht, das heute einzigartig ist. Und zwar ist es ein sehr körperzentriertes System. Und ich glaube, für viele von uns damals auch schon Industrialisierung. Die Leute hatten irgendwie körperferne Lebenswelten. Für uns als Büromenschen körperferne Lebenswelten ist der Körper super wichtig. Ich glaube, wenn wir alle nach dem Büro zum Meditieren in den Schneidersitz gehen würden, würden wir auch auf Dauer nicht mehr klarkommen, weil wir müssen irgendwie mit dem Körper wirklich auch was machen und den so durch bewegen durch alles, was wir erleben. Und das ist irgendwie was, was sich dann entwickelt hat, dass der Yoga heute so eine wirklich schöne Bewegungspraxis, vielleicht genauso wie sie heute ist, eben nicht aus einer alten indischen Tradition entstammt, aber eben, ich glaube, etwas ist, was für uns heute immer noch extrem relevant, wertvoll, ja, wirklich gewinnbringend ist. Und deswegen finde ich dieses Zusammenfließen dieser Tradition, auch wenn wir jetzt nicht so ins Detail gegangen sind, aber finde ich wirklich was sehr, sehr Schönes.
Wie geht's denn weiter mit dem Yoga? Hast du das Gefühl, Yoga hat sein Zenit erreicht hier bei uns im Westen?
Boah, ich schwank da immer so ein bisschen hin und her, wenn ich mir Zahlen anschaue, nicht. Weil man ja doch sieht, dass es einfach immer noch wächst. Wenn ich mir ja trotzdem so ein bisschen anschaue, wie vielleicht andere Systeme jetzt doch wieder an Fahrt gewinnen. Also ein Yogastudio ohne Pilates-Angebot ist seit ein paar Jahren eigentlich fast schon
Komisch, gell?
schwierig
Plötzlich kommt die
geworden.
alte Pilates-Kiste wieder raus, ja? Also zu
Pilates
Recht,
auch ein
falls, ne?
bisschen,
Also ist ja okay.
ja, wurde auch ein bisschen renoviert, ist das falsche Wort, aber du weißt
Abgestaubt.
schon. Ja, genau,
Ja.
abgestaubt. Also Pilates hat sich auch verändert. Vieles ist auch noch wie früher, aber es hat sich durchaus auch verändert. Es wurde modernisiert worden, was bestimmt auch gut ist. Aber also ich glaube, dass viele halt gemerkt haben, dass nur durch die Yoga-Praxis, die auch die Gurus des 20. Jahrhunderts vermittelt haben, teilweise war die sehr, sehr streng, teilweise war die auch ein bisschen grenzüberschreitend, teilweise sehr viele Vorwärtsbeugen, wenn du im Ashtanga-Yoga in der ersten Serie hängen bleibst. Und das kann auch alles natürlich zu Ungleichheiten im Körper so führen, und hat vielleicht nicht immer allen auf viele Jahre gesehen dann gut getan. Das heißt, ich glaube, auch daher kommt es, dass jetzt im 21. Jahrhundert wieder so ein Ausgleich kommt. Also, dass es sagt, okay, Frauen ab 40, Yoga fein, aber bitte mach noch Krafttraining. Es gibt einfach richtig viel wissenschaftliche Erkenntnisse, dass Frauen diese Kraft auch brauchen in dieser Zeit, ganz besonders wegen Hormonänderungen, Muskeländerungen und so weiter. Ja, sowas, das ist ja auch schlau, das ist ja auch gut, dass sowas mit reinkommt. Aber deswegen, um deine Frage nochmal aufzugreifen, frage ich mich, ob eben dadurch vielleicht der Zenit auch ein bisschen erreicht ist. Oder ob der Yoga sich dann wieder so rettet, wie er sich oft gerettet hat, indem er sehr viel integriert und sich verändert.
Ich mache mir, sagen wir so, ich würde mir um den Yoga jetzt keine Sorgen machen, weil die dahinterliegende Weisheit ja tatsächlich, wenn man jetzt wieder auf die philosophisch-spirituelle Ebene geht, die ist ja zeitlos. Und genau, ob man das jetzt mit ein bisschen mehr Kraft oder ein bisschen mehr Dehnen macht, ist ja dann auch ein bisschen egal eigentlich, ne? Was glaubst du, wo es hingeht? Machen wir noch Yoga in 10 Jahren? Schon.
Das glaube ich schon.
Ja.
Kann schon sein, dass er dann eben noch mal ein bisschen anders aussieht. Also das glaube ich schon. Was denkst du?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe das so ein bisschen das Gefühl, dass Yoga, also, aber es ist auch nur so ein Gefühl wirklich, dass Yoga ein bisschen sein Zenit erreicht hat. Das kann auch daran liegen, dass das ein Generationending jetzt gerade ist, ne? Also ich bin jetzt so die Generation, ich bin die zweite Yoga-Generation in Deutschland so ungefähr. Da gibt es noch so eine drüber, Patrick Broom und so in diese Runde, die es etabliert haben. Dann kamen wir haben das übernommen und ich gehe so auf die 50 zu. Und jetzt wächst so eine junge Generation nach und die wird das nochmal anders verstehen und anders integrieren. Deswegen, also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob wir es in 10 Jahren noch Yoga-Studio nennen werden. Aber das Bedürfnis dahinter, nämlich zu einem Leben zu kommen, wo ich mich in meinem Körper wohlfühle, mich mit meinem Geist klarkommen, also mich mit dem anfreunden kann, um es mal ganz allgemein zu sagen, dieses Bedürfnis ist ja zeitlos und wird bleiben.
Ja, du
Vielleicht
hast
werden wir es nicht mehr Yoga nennen in 10 Jahren, sondern irgendwie anders. Und ich finde auch vielleicht noch als kleine Ergänzung dazu, ich finde auch manchmal so, gerade wenn es um die Persönlichkeitsentwicklung geht, die ja auch eine Komponente im Yoga ist, finde ich manchmal auch so westliche Coaching-Methoden und so, also wenn man jetzt mal absieht von all diesem Erfolgs-Chaka-Chaka aus den USA, aber so wirkliche Persönlichkeitstransformation, Entwicklung, finde ich manchmal vielleicht ein bisschen alltagstauglicher sogar für uns, ne?
Ja,
Weil Wer hat schon wirklich das Ziel des Yoga vor Augen, nämlich die Erleuchtung zu finden und aus dem Kreislauf von Leben und Tod auszusteigen? Das sind vielleicht 1, 2% der Yoga-Treibenden, glaube ich, die das Ziel wirklich so ernst nehmen, ne? Aber wir alle haben das Bedürfnis, uns gut zu fühlen. Ja.
Ja, und irgendwie so ganzheitlich gut zu fühlen. Ich glaube
Ja.
tatsächlich, also deine Antwort ist gut, die führt vielleicht nochmal, also wohin, wo ich es mir wünschen würde, dass es hingeht. Und zwar, dass wir eben nicht mehr alles Yoga nennen und weil Yoga gerade hypt, es einfach integrieren. Das kann man auch heute nicht mehr so machen, kulturelle Aneignung und so. Da wird einfach sehr viel, da schaut die ganze Welt schaut so ungefähr drauf. Was machen alle? Also es wird sehr genau geguckt. Und ich glaube, deswegen wird es vielleicht sogar eine Rückbesinnung auch zu unseren Wurzeln geben, zu dieser holistischen Körperkultur, wo dann auch diese ganzen Coaching-Methoden, weil die hatte auch mit Psychologie damals zu tun, zum Beispiel, ja, auch raus entstanden sind, also mal ganz, ganz grob gesagt. Und es kann gut sein, dass man das auch immer mehr kennzeichnen und kennzeichnen darf, weil das vielleicht dann auch ganz cool ist, dass man das so macht und eben nicht mehr nur Yoga cool ist und dass es da irgendwie eine Entwicklung in die Richtung gibt. Fände ich eigentlich schön.
Hätte ich auch schön, und ich finde auch, dass es in gewisser Weise, verrückterweise, aber auch ein bisschen wiederum Freiheit reinbringt in das System, ne? Man muss nicht unter das Yoga-Dach versuchen, seine Dinge drunter zu gliedern, sondern es ist wieder die Freiheit, den Kern der Sache sich dem zu nähern, auf verschiedenen und auch sehr eigenen Wegen unter Umständen.
Und da steckt dann auch eine Ehrlichkeit drin, und zwar zu sagen, okay, ich kenne mich mit Yoga aus, das ist Yoga, das und das habe ich aus der Yoga-Tradition und das aber halt auch nicht. Also dann kann man auch irgendwie ehrlich mit den Ursprüngen des Yoga umgehen, was mir natürlich mit meiner Arbeit sehr wichtig wäre und wozu ich auch beitragen möchte. Und dann trotzdem sagen, ja, und gleichzeitig ist mir das andere, das Körperliche, das Emotionale, was auch immer, sehr, sehr wichtig. Dafür wende ich andere Methoden an. Kennzeichne das aber dann auch klar. Und wenn man das nicht kennzeichnet, ist dann manchmal gewillt, auch die Ursprünge des Yoga irgendwie anders darzustellen, damit es zu dem passt, was man heute macht. Und das ist, glaube ich, das wird nicht mehr funktionieren. Zum Glück.
Liebe Laura, vielen, vielen lieben Dank für dieses hochspannende und interessante Gespräch. An alle euch Lieben da draußen, wer Lust hat, tiefer ins Richtige. Yoga, was auch immer richtig ist, einzutauchen, sich damit zu beschäftigen, was man wirklich über Yoga heutzutage weiß. Schaut mal in die Shownotes, geht mal auf die Seite von Laura von Ostrowski. Und da gibt es, du hast eine Yoga Academy, eine Yoga Nerd Academy nennst du sie, glaube ich, wenn ich es richtig sage. Ne? Du hast auch einen Arbeitskreis, wo ihr euch regelmäßig in die Themen vertieft, für die echten Yoga Nerds, wie du es mit dem Augenzwinkern nennst. Schaut mal in die Shownotes, dort findet ihr alle Wege zu Laura. Liebe Laura, vielen lieben Dank. Ich hoffe, wir hören uns irgendwann mal wieder in dem Podcast. Da gibt es noch viel zu bequatschen, glaube ich.
Danke, Philipp, das wäre sehr schön und ich schätze dein Interesse an dem Thema sehr. Ich weiß, dass es gerade erst so kommt, also vielen, vielen Dank dafür.
Ja, natürlich, voll gerne. Hintergründe sind immer spannend. Laura, alles Liebe. Wir sehen
Bis
uns.
bald, Philipp.
Ciao.
Tschüss.
Außen, innen.